Love Parade Duisburg, 24. Juli 2010.
In der Strafsache gegen und andere bitte eintreten.
Der Podcast zum Prozess.
Ein Denkprozess zum Prozess von
Doro Blume-Müller und
Lothar Evers.
Teil 17. Alles aus? Nein.
Wir schreiben den 3. Mai.
Nein, den 4. Wir haben heute den 4.
Heute
Mai.
Ist der 4. Mai.
Ja, also wir haben heute den 4. Mai 2020. Es war Prozesstag 184 und auch der letzte Prozesstag, den wir erlebt haben, weil das Verfahren wurde eingestellt.
Es war auch der erste Prozesstag unter Corona-Bedingungen. Wir waren alle aufgefordert, schon reichlich eher da zu sein, und das Reinkommen war gar kein Problem. Es gab gar keine Schlange, es gab hervorragend viele Parkplätze für alle Beteiligten, und Herr Plein konnte die Sitzung völlig zeitnah um 9:55 beginnen.
War allerdings schon ein bisschen merkwürdig. Wir saßen natürlich alle auch etwas auseinandergezogen, die Stühle wurden vereinzelt. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, man sitzt da wie auf so einem Halmerbrett, ne? Das hat auch so eine Anordnung mit so Dreiecken oder sowas. Die Richter hatten zwischen sich Plexiglasscheiben, was aber dann auch ein bisschen albern war, als sie am Anfang standen, weil da war das Plexiglas da nicht dazwischen, aber gut, sei mal dahingestellt. Also es galten verschärfte Bedingungen unter Corona. Wir mussten uns auch namentlich registrieren lassen. Wir mussten
und unsere Ausweise
vorzeigen.
Kopieren,
das haben wir noch da nie haben gemacht. Unsere Akkreditierungsausweise nicht mehr gereicht. Ist ja auch okay, war ja auch kein Problem. So. Und dann, ja, wir können das ja durchaus erzählen. Es gab auf Seiten der Hinterbliebenen noch den Versuch, die Einstellung des Verfahrens zu verhindern, mit einem Brief
an alle Mitglieder der Kammer, nicht etwa an die Kammer selber, weil dann ist immer das Problem, dass die Schöffen das Schriftliche häufig gar nicht zu sehen bekommen, nämlich auch das Gutachten nicht. Deswegen richtete sich dieser Brief an die 5 Einzelpersonen.
Aber dieser Brief hat auch nichts genutzt. Das Gericht hat entschieden, es wird eingestellt.
Und der Brief kam gar nicht vor. Der Brief
war
am Dienstag.
Ganz am Anfang. Ja. Er hat gesagt, zuletzt noch heute Morgen. Oder gestern. Also Herr Plein hat schon gesagt, es gab verschiedene Schriftstücke dazu und verschiedene Briefe. Und zuletzt noch sei gestern noch einer eingegangen.
Und Sie hätten sie alle erörtert und,
ja.
Und
Sie hätten heute Morgen
nochmal
drüber gesprochen.
Also. Aber eine Chance hatte keinen Einwand. Das Gericht war zu dem Ergebnis gekommen, das muss man ja vielleicht einfach mal sagen, dass die drei verbliebenen Angeklagten nicht mehr, wie man das vor einem Jahr gesehen hatte, und das zurückliegende Jahr von hypothetisch mittlerer Schuld belastet sein könnten, sondern hatte jetzt, das ist die Voraussetzung, dass man das machen kann, gesagt, also wir sind trotz aller Einwände und so weiter zu der Meinung gekommen, geringe Schuld. Und die zweite Voraussetzung hieß Zustimmung aller Angeklagten und Zustimmung der Staatsanwaltschaft. Und dann kam auch relativ schnell der Satz, die lag vor. Und deswegen haben wir beschlossen, das Verfahren wird eingestellt. Und dann wurde aber auch gesagt, dass nun eine ausführliche Begründung folgen würde, die dann auch relativ schnell, ich glaube inzwischen sogar für jedermann, auf der Webseite des Gerichtes zu downloaden ist. Wir haben es jedenfalls relativ schnell komplettes Material bekommen.
Das ist eingestellt als Pressemitteilung. Ja. Also da kann jeder dran.
Ja.
Ist aber natürlich keine, also Liebesromane sehen anders aus. Es ist jetzt natürlich entsprechend auch in der Sprache nicht unbedingt leichte Kost. Zumal, wenn man sich mit diesen ganzen Abläufen nicht wie wir permanent hat befassen müssen, dann muss man, wobei es tatsächlich für den Überblick noch mal ganz gut ist, finde ich. Also so, da wird so ein bisschen chronologisch, was so wann passiert ist und so weiter und so fort, dass man auch noch mal einen Eindruck kriegt und noch mal ein Revue passieren lassen kann und eine Idee kriegt, wann ist was passiert und was ist danach passiert und was hat was womöglich ausgelöst.
Ja, es knüpft auch an, an eine echte Leistung dieser Kammer. Diese Kammer hat sich unglaublich schnell in diese komplexe Materie eingearbeitet und mit dieser Begründung, wie immer man dazu steht, hat man jetzt einen sehr vernünftigen Ablaufplan der Planung, der Veranstaltung selber. Da fehlt sozusagen nichts und zu jedem Ereignis gibt es eigentlich auch ein Datum und eine Uhrzeit. Hm.
Ja, wir hatten, waren bei dem Thema geringe Schuld, / mittlere Schuld. Wir haben das vorletzte Mal in unserem Podcast auch darüber gesprochen, dass wir beide nicht wirklich was gehört hätten, was diese Schuld mindert, im Gegensatz zu von vor einem Jahr. Nun gucken wir da sicherlich auch anders drauf. Wenn ich mir die Argumentation des Gerichtes angucke, dann sind eben zu betrachten, welche Umstände schuldmildernd sozusagen sind, auch mit im Hinblick auf die vergangene Zeit, was die Versäumnisse in den Planungen nicht besser macht, aber was womöglich juristisch betrachtet durchaus eine Verringerung der Schuld zur Folge haben kann. Ich bin keine Juristin, ich kann das nicht beurteilen.
Ich zum Glück auch nicht.
Juristin schon mal gar nicht, mein Lieber.
Also wir erzählen Ereignisse und Juristen müssen Schuld bewerten. Und das ist, wie ich immer finde, unser großer Vorteil, dass wir das nicht müssen. Wir müssen korrekt erzählen. Wir können auch Dinge unterschiedlich wahrnehmen und dann tragen verschiedene Perspektiven zur Wahrheit bei, aber irgendwann der Richter muss dann sagen, schuldig oder nicht schuldig oder aber ganz gering schuldig einstellen.
Ganz gering steht da nirgendwo.
Gering.
Also das ist schon noch ein
Unterschied.
Ich glaube, das
Wort heißt gering. Ja. Also von geringer Schuld, und das Ganze muss auch noch hypothetisch sein, weil natürlich alles in allem, hat der Hutte auch noch mal gesagt, gilt die Unschuldsvermutung auch für hypothetisch Geringschuldige.
Genau. Richtig, das ist genau der Punkt. Zugute gehalten hat das Gericht den Angeklagten unter anderem, dass die gesetzlichen und organisatorischen Regelungen für die Planung und Durchführung von Großveranstaltungen nach den bisherigen Erkenntnissen, ich zitiere, jetzt hört man, während der Planungs- und Durchführungsphase der Love Parade 2010 in Duisburg lückenhaft gewesen sein dürften. Das heißt, ich übersetze das jetzt mal, das, was an Rahmenbedingungen ist oder an Gerüst da gewesen ist, um sowas zu planen für die Leute, die es geplant haben, und dazu gehörten unsere Angeklagten. Hören tun wir jetzt was, ne?
So. Ich glaube, ja.
So. Warum der jetzt etwas übersteuert, weiß ich nicht. Vermutlich habe ich da einfach zu laut reingehört. Wie auch immer. Also wir waren bei der Bewertung der Schuld, der individuellen Schuld, gering oder mittel, und wie man von gering zu mittel kommt, aus juristischer Sicht möglicherweise.
Oder umgekehrt,
oder
in
umgekehrt.
Diesem Fall.
Genau. Ja, ich habe gerade vorgelesen, irgendwie, was in der Begründung drin steht, nämlich dass die gesetzlichen und organisatorischen Regelungen für die Planung und Durchführung von Großveranstaltungen lückenhaft gewesen sein dürften. Da hast du eingewandt, die Genehmigung war lückenhaft, beziehungsweise die Genehmigungsvorschriften.
Es gab ein paar ganz klare Regeln, weil das einfach auch die Regeln der Kunst sind. Man weiß ziemlich genau, wie viele Leute bei welcher Breite in welchem Tempo vorankommen. Und deswegen weiß man auch, dass man Notausgänge einer bestimmten Breite braucht, dass wenn man in ein Gelände reinkommt, es nicht zu eng werden soll, wenn man da 20.000 Leute durchbekommen soll. Das ist eigentlich Veranstaltungsmanagement State of the Art, und das haben hier unsere Veranstaltungsplaner auch gewusst. Wo es lückenhaft war, war zum Beispiel bei so einer Frage, welche Behörde genehmigt denn jetzt und muss das mit wem abstimmen? Oder es stand so ein Satz, dass zum Sicherheitskonzept einer Veranstaltung Einvernehmen mit den BOS-Organisationen, das sind die Organisationen, die für Ordnung und Sicherheit zuständig sind, also Polizei, Ordnungsamt, hergestellt worden. Es stand aber nicht da, wie man dieses Einvernehmen herstellt. Schriftlich, mündlich, Kaffeesatz. Das stand nicht so genau, da Einvernehmen. So, das heißt, bei dem Genehmigungsverfahren hat man eine Menge Dinge auch durch die Love Parade präziser gefasst. Sensationell neue Erkenntnisse, wie man Rock am Ring, Rock im Park, Love Parade auf Ex-Bahnhöfen plant. Nee, das ist eigentlich die gleiche Kunst. Und da gibt es eine Berufsgruppe, die heißt Master für Veranstaltungstechnik. Und diese Menschen sind dazu da, die Gefahren, die da immer entstehen können, wenn so viele Leute zusammenkommen, die sollen die antizipieren. Und weil sie die Gefahr vor Augen haben, fällt denen dann was ein. Breite, weiter, anderer Zugang, zwei Zugänge. Die wehren die Gefahr ab. Und da ist, glaube ich, nicht so furchtbar viel Neues rausgekommen seitdem, sondern das ist einfach so, Personenströme.
Wir müssen dazu sagen, dass in der Begründung auch nochmal drinsteht, und das fand ich auch nochmal gut, nochmal nachzulesen, Stammt ja aus dem Gutachten von Gerlach, ist ja jetzt nicht irgendwie das Hexenwerk des Gerichts, dass die da irgendwie, sie haben das sich angehört und haben das bewertet und haben das dann entsprechend eingearbeitet oder in ihre Bewertung mit einfließen lassen, dass sozusagen ganz wesentlich mitursächlich für dieses Unglück eben ist, dass die Rampe zu schmal war, dass innerhalb dieser sowieso schon zu schmalen Rampe künstlich verschmalt, also anders entgegen der Planung, weil sie einfach die Zäune nicht weggenommen haben, die sie eigentlich hätten wegnehmen sollen. Mhm. Darin nochmal eine Polizeikette gezogen worden ist, in Unkenntnis, wie eigentlich welche Besucherströme laufen oder nicht, weil die Polizeiführung es verabsäumt hat, sich die Kamerabilder mal in Ruhe anzugucken, sondern nur darauf gewartet haben, was kommt über Funk, und Funk lag nun mal brach. Also ich verknapp das jetzt natürlich. Und als nächstes eben, und da hatten wir im Podcast auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass dieses Gelände zwischen Ende der Rampe und den Floats halt so eine Art Riegel ist, sobald da ein Float langzieht, weil die Leute eben nicht weitergehen, sondern weil die in der Hauptsache stehen bleiben. Herr Plein hat das heute genannt wie beim Karnevalsumzug.
Ja. Logenplatz.
Mhm. Also und das hätte man, und das steht auch immer wieder drin, das hätten unsere Angeklagten eigentlich wissen können und müssen, dass es zu wenig Platz war. Also, ja. Und sie hätten dafür sorgen müssen, dass diese Zäune wegkommen, die Rampe nochmal künstlich verknüpft haben.
Ja, und
haben.
Das ist noch ein völlig anderer Komplex, der sozusagen heißt, wenn man die Rampe breiter anschüttet, dann kommt man auch oben breiter an. Und wenn man die so in sich vertieft lässt, der Gutachter hat da, glaube ich, mal von 365 LKW-Ladungen, die man gebraucht hätte, wenn man anders angeschüttet hätte, wäre man oben breiter vorbeigekommen. Und Herr Plein mit Bildern von Gutachter Gerlach, das muss man immer fairerweise sagen, das hat er nicht immer gesagt, dass das gar nicht so sehr seine eigenen Bilder waren. Also, da hätten ein paar mehr Dankeschöns reingehört für Herrn Gerlach, der ja heute abgeladen war. Der kam ja nicht, weil wir keine Beweise erhoben haben. Und aber klar war, man hätte da auch die Leute anders an den Floats vorbeikommen lassen können. Das hätte allerdings auch eine ganze Stange Geld gekostet, mhm, wenn man das gemacht hätte.
Genauso wie, haben wir auch schon mehrfach darüber gesprochen, den Eingang und den Abgang über die Autobahn zum Beispiel zu legen.
Ja, oder auch die Vereinzelungsanlagen nicht wie so ein Schlauch und Trichter zu verengen. Also im Prinzip sagt Herr Plein, die Leute, die das geplant haben, wenn die Ahnung hatten, dann haben sie aber sehr fünfe Grad sein lassen. Und das hätte man schon sehen können, sagt der Plan, sodass ich ab da sehr gespannt war, warum sowas jetzt nicht schuldhaft ist, wenn man das sich auskennt und dann plant man Mist. Aber das kommt dann noch.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Wir sind keine Juristen und Juristen haben das anders zu bewerten, auch wie lange das Verfahren gelaufen ist, wer sonst noch daran beteiligt war, etc. pp. Also im Grunde genommen, was wir hier vor uns haben, das wussten wir eigentlich von Anfang an, wir haben eine miserabel geplante Veranstaltung, bei den neuralgischen Punkten miserabel geplant. Und wir haben dazu noch miserable Überwachungsfunktionen beziehungsweise Überwachungsinstanzen.
Ja, wir ahnten das vorher, würde ich ein bisschen anders formulieren. Und wir wissen das richtig, seit Herr Gerlach und sein Team, muss man ja fairerweise sagen, ich weiß jetzt gar nicht das ganz exakte Datum, wann der sein sogenanntes vorläufiges Gutachten geliefert hat. Ich weiß aber, dass als schon mal eingestellt wurde, nämlich gegen die Mitarbeiter vom Bauamt, das war am 6. Februar 2019. Das ist also ein Jahr und, was weiß ich, 3-4 Monate her, dass da das Gutachten schon vorlag.
Das muss im November oder Dezember ja. 2018 vorgelegt ja. worden sein, das Gutachten. Ja.
Und da hatte man es sozusagen. Und warum man es nun, also die Argumente sind ja bekannt, die Herr Plein und seine Kammer anführen, warum wir nun Herrn Gerlach noch nicht gehört haben. Was wir heute gehört haben, ist Prinzip eine verkürzte Gerlach-Darstellung durch Herrn Plein, ausschließlich Zeug aus dem Gutachten von Herrn Plein. Alle Bilder sind aus dem Gutachten von Herrn Plein, von Herrn Gerlach. Aber angeblich können wir Herrn Gerlach selber nicht hören, weil wir dazu noch 750 Zeugen hören müssen. Aber eine Kurzfassung vom Gericht zwecks Einstellung, das funktioniert. Der entscheidende Unterschied, und das haben wir dann heute deutlich erlebt, ist, Herr Gerlach hätte länger Zeit gehabt, für den waren 5-6 Tage terminiert, dass er das vorträgt. Das kann man ganz anders differenziert machen. Wir haben ja schon gesagt, Multikausalität, und das ist was anderes als die Nacht, in der alle Katzen grau sind. Da muss ich diese Multikausas mir leider die Zeit nehmen, dann auch mal alle Causas erstmal nebeneinander zu stellen. Sodass wir heute eigentlich eine Kurzfassung eines Gutachtens gehört haben, ohne Fragerecht mit Endergebnis. Und das bleibt für mich immer noch erklärungsbedürftig. Und nach dem Vortrag heute kriege ich jetzt eigentlich erstmalig Fantasien. Ja, vielleicht wollte man Herrn Gerlach gar nicht differenziert kommen lassen, weil man dann so hauschnauweg die Geschichte multikausales Geschehen doch ein bisschen differenzierter. Causa 1, Causa 2, Causa 3, Causa 4. Hier haben wir so ein paar schuldige Angeklagte an einem bestimmten Punkt. Dann kommt irgendwie das multikausale Geschehen und dann haben wir alle nur noch geringe Schuld. Und dann kommen solche Argumente, da bin ich dann eher wieder bei denen. Brauchen wir denn eine Bestrafung? Droht das nochmal? Nein, das droht nicht nochmal. Würden die Angeklagten es nochmal tun? Nein, würden sie auch nicht. Der Veranstaltungschef hat heute im Café im Ruhrgebiet. Keiner von denen will nochmal neu antreten. Das finde ich alles richtig. Ich meine auch nicht, man muss die bestrafen. Man muss aber auch nicht das Verfahren zumachen, bevor der Gutachter differenziert kommt.
Juristisch heißt das, es gibt kein öffentliches Interesse mehr an einer Strafverfolgung. So. Genau. Was ja was anderes ist, als das ist ja, habe ich heute auch wieder gemerkt, als ich meine Gespräche geführt habe. Da ist so dieses, die Empörung in voller Stimme. Und das, was so Rechtsempfinden ist, unterscheidet sich erheblich von dem, was tatsächlich irgendwie unter Juristen sozusagen als Recht gilt, beziehungsweise als was abzuwägen ist und wie was zu bewerten ist. Da sind die Bewertungsmaßstäbe völlig andere zum Teil. Und das ist, glaube ich, echt schwer zu vermitteln. Also das ist wirklich jemandem, der das nicht verfolgt hat, schon mal gar nicht. Und ja, ich habe ja gestern mit Gabi Müller beispielsweise gesprochen auch.
Die heute die einzige Nebenklägerin war, die gekommen ist. Richtig. Wir hatten doch sonst immer schon mal 5 oder 6. Es ja. war die dünnste Nebenklägerbesetzung. Gabi saß da bei den Nebenklägern völlig alleine. Und auch das Thema, warum sind diesmal die Italiener, die Spanier nicht dabei? Es ist wirklich unmöglich, da eine Sondergenehmigung für Leute, die in so einem Verfahren Nebenkläger sind, hinzukriegen, wenn wir das für Tausende von Erntearbeitern und was weiß ich wen hinbekommen. Also da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehört, was Herr Plein, ja, hätte er ja ein bisschen erzählen können. Wir haben uns bemüht beim Auswärtigen Amt hier für unsere Nebenkläger, hat man kein Wort so gehört. Man weiß, dass die Nebenkläger das gefordert haben. Die Gemeinschaft der Nebenkläger, was man auch daran sieht, dass Gabi Müller hier binnen einer Woche 20 Nebenkläger dazu kriegt, einen Appell zu unterschreiben. Immerhin 12 Familien von 21 sind damit repräsentiert. Und ob da überhaupt mal einer gefragt hat von dieser Kammer, hallo Außenminister, du bringst doch da jede Menge Leute hier rein, wenn du das wichtig findest. Ich finde aber, das gilt für unsere Nebenkläger auch. Also da hätte man sich, wenn wir jetzt nicht gerade alle Corona gehabt hätten und so lange unterbrochen gewesen wäre, dann, und man hätte mal fragen können, dann könnte man sagen, muss man nicht was dafür tun, dass Gabi Müller da nicht so alleine sitzt?
Ja, ist die Frage, ist das Aufgabe des Gerichts?
Ja, finde ich schon. Wenn ich so einen illustren Kreis habe, also entweder bin ich der Herr des Verfahrens, dann will ich alle meine Beteiligten da haben. Also stellen wir uns jetzt mal vor, man dürfte nicht mehr von Berlin nach Düsseldorf fahren. Und einer der Angeklagten, der von einem Berliner Anwalt griechischer Abstammung verteidigt wird, hätte keinen Verteidiger mehr. Aber in Rubbel die Katz hätten wir eine Lex-Berliner Verteidiger in Berlin. Wir haben ja auch eine Lex-Erntearbeiter. Hammer, Herr. Ja. Und ich mache einen Brief. Also von mir sagt dann, das Außenministerium geht gar nicht und wir können auf die Quarantäne nicht verzichten, weiß ich. Aber ich finde, eine Ausnahmegenehmigung zu kriegen, vielleicht hat er es ja probiert und nur nicht erzählt, ich will das ja gar nicht unterstellen, gehört haben wir heute
vielleicht
nichts.
Vielleicht wäre es auch an Angelegenheit der Nebenklage Anwälte gewesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wem das
auch. Ja, die hätten das auch eher anregen können. Also ja. Das musste nicht erst am letzten Dienstag von den Hinterbliebenen selber aufgeführt werden, die auf einmal merkten, dass sie mit aller Welt bis nach China korrespondierten und sich die Leute ihrer Erklärung anschlossen. Aber irgendwie man sich kaum vorstellen kann, wenn man aus China heute hier an dem Verfahren teilnehmen soll. Der chinesische Nebenkläger war einer der letzten, die noch da waren. Da ging Corona noch los.
Ja. Ja. Wie auch immer, sie saß da alleine. Sie hat nochmal versucht, oder die Hinterbliebenen haben nochmal versucht, mit dem Brief sozusagen zu erwirken, dass wir den Sachverständigen hören. Aber das ist so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, den ich so in dieser Begründung sehe auch. Der Richter ist auch auf die Verwendung dieses Gutachtens eingegangen, was ja für uns auch noch heißen könnte, wir könnten uns damit auch noch mal etwas näher befassen, möglicherweise mit auch qualifizierter Lesung durch den Gutachter selbst. Das müssen wir mal schauen, wie weit wir da kommen. Aber jedenfalls steht da unter anderem drin, schließlich dürften nach Abschluss des Verfahrens insbesondere die Strafvorschriften der nach Paragraph sowieso einer anonymisierten Veröffentlichung der wesentlichen Erkenntnisse des vorläufigen Gutachtens des Sachverständigen Professor Dr. Gerlach auch nicht mehr entgegenstehen, jedenfalls soweit nicht unbefugt fremde Geheimnisse offenbart werden. Das ist natürlich Juristensprech. Also sprich, theoretisch spricht nichts dagegen, wenn man es anonymisiert veröffentlicht und eben keine Namen nennt, dann doch, dass für Leute, die Lust drauf haben, 3.800 Seiten umfassende Gutachten sich nochmal anzugucken. Und für uns wäre es dann ja auch nochmal, das war ja für uns auch immer ein Punkt, haben wir überhaupt eine Gelegenheit, das Gutachten in irgendeiner Form näher unter die Lupe zu nehmen in unserem Forum hier? Und das würde ich jetzt so lesen, ist theoretisch gibt es zumindest noch eine Gelegenheit.
So. Gut, jetzt müssen wir mal so ein bisschen überschlagen, was hat jeder Verhandlungstag gekostet, was hat die Staatskasse für jeden Verhandlungstag hingelegt und dann ist die Idee, hören Sie mal, Herr Gutachter, Sie haben jetzt genug Geld verdient, machen Sie das mal und Frau Blume-Müller und Herr Evers, Sie haben bestimmt auch nichts Besseres zu tun, als jetzt Ihren Hörern das Gutachten nahezubringen, aber Sie werden sicherlich Verständnis haben, dass wir hier in diesem Plexiglas-getrennten erweiterten Saal mit Dolmetschern für Nebenkläger. Ja, also wir mussten das unbedingt vorher zumachen, dieses Verfahren. Wir konnten das hier nicht mehr einführen. Dafür war Corona zu stark oder auf einmal zu klar, dass diese Angeklagten doch nur geringe Schuld haben. Was ja geil, warum? Aber guck mal unsere Produktionsmöglichkeiten an. Guck mal, ob wir ernsthaft Professor Gerlach empfehlen sollten, jetzt ohne Dolmetscher. Guck mal auf die Nebenkläger, die ihren Dolmetscher mitbringen dürfen. Ja, virtuell könnte da vielleicht noch was passieren, wenn, das hängt also allein an Professor Gerlach, hat er Lust, unbezahlt zu arbeiten und das zu machen. Ich würde mir das auch wünschen, bin auch gerne bereit, da in eine Kommunikation mit ihm einzutreten. Das wäre toll. Für mich wäre es auch schon toll, weil ich glaube, dass Herr Plein nicht gewollt hat, dass Herr Professor Gerlach ans Reden kommt. Und ich wäre bei allem dabei, wo Herr Professor Gerlach jede Gelegenheit der Welt bekommt, das zu tun, was heute Herr Plein ihm weggenommen hat und in Kurzfassung mit Schlussresultat uns allen vorgestellt hat.
Ja, wir müssen mal gucken, wie es dann weitergeht.
Ich muss noch eine Geschichte einfach loswerden. Es war nämlich das Ende der Verhandlung. Wir haben es immer wieder, es hatte eine ganz spezifische Form, es wurden Teile aus dieser Einstellungsbegründung vorgelesen, zwischendurch wurde aber immer auch mal wieder abgebrochen und Herr Plein erzählte uns das, was er uns gerade juristisch vorgelesen haben, in his own words, so ein bisschen salopper. Also das müssen Sie sich vorstellen wie ein Stau auf der Autobahn, wenn es von drei Spuren auf eine geht oder jeder hat sein Bestes gegeben, wie so ein Coach im Fußball und Sie glauben gar nicht, das hier waren die drei anstrengendsten Jahre meines Lebens. So, das war alles noch in Ordnung, es hatte auch ein bisschen was Lebendiges, wenngleich es ein bisschen mir zu salopp war, dieser Wechsel. Und dann, allerdings an einer Stelle bin ich ausgestiegen, bin ich ganz am Ende richtig wütend geworden. Da kam nämlich eine Passage, die hatte ich auch schon mal gehört, zu mehreren Nebenklägern. Und das ist die persönliche Adressierung der Nebenkläger. Heute hatten wir nur eine, die alle repräsentierten, Gabi Müller, und das war dann das Ende der Veranstaltung. Liebe Frau Müller, ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie Ruhe finden. Wir haben hier eben keinen Bösewicht. Und es hatte so einen Ton zwischen psychologischer Hilfe und Kirchenpredigt. Und das finde ich auch noch ganz in Ordnung, wenn dahinter ein ehrliches Bedürfnis steht. Das ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns sehen und wir haben da Achtung voreinander. Und Sie haben mir ja dann und dann noch einen Brief geschrieben. Es wurde mir nur in diesem Umfang wissend, dass Frau Müller da gar nichts mehr drauf sagen kann. Also sie hat es dann doch gemessen, also flüsternd nach vorne gegangen und hat ihn dann angesprochen. Aber sie hatte ja gar kein Rederecht. Selbst in der Kirche muss sich der Pfarrer, der da von da oben runter gepredigt, anschließend vor die Kirche stellen und dann gibt er uns allen die Hand und dann kann er sagen, Pfarrer, das war aber blöd. Die bleiben da oben sitzen und es ist jetzt sehr subjektiv, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen, 5 bis 7 Minuten Ansprache für Frau Müller, wie sie damit umzugehen hätte, dass sie doch wahrscheinlich jetzt wütend sei und irgendwann würde sie das anders sehen, wäre jedenfalls zu wünschen. Das war mir einfach entschieden zu viel. Das fand ich ungehörig. Ich fand das sehr ungehörig. Mhm. Gar kein Problem, wenn das irgendwie im 2-3-Minuten-Ding, das war beim letzten Mal der Fall, konnte dann derjenige, der angesprochen war, sofort aufzeigen und eine Replik machen, aber mit so einer Schlussbemerkung war es eine völlig einseitige Predigt und ich weiß überhaupt nicht, an welcher anderen Stelle unserer modernen kommunikativen Gesellschaft es überhaupt solche Ansprachen gibt, ja, gut, die so ein bisschen sowas paternalistisch Penetrantes haben.
Ja, ich kann mich, also ich meine, gut, das ist natürlich für das Gericht oder für Richter Plein natürlich auch dann nochmal eine Gelegenheit, sich zu erklären, warum sie so entschieden haben, jetzt mal abgesehen von den ganzen gerichtlichen oder beziehungsweise juristischen Spitzfindigkeiten. Und insofern wird er die genutzt haben, finde ich, nach dem, so wie das Verfahren gegangen ist und wie lange es gedauert hat, in gewisser Weise auch verständlich. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, das fand ich ungehörig oder das übergriffig oder wie auch immer. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen. Ganz grundsätzlich weiß ich nicht. Es ist natürlich eine ziemliche Diskrepanz, wenn ich einerseits sage, okay, hier, wir sind das Gericht und wir haben das letzte Wort und dann gleichzeitig dann irgendwie so eine
Ermahnung ausspreche, so eine, wie der andere jetzt
weiß ich nicht. Ich
nach diesem Event doch besser klarkommt. Also zum Beispiel war so eine Ermahnung, suchen Sie jetzt keinen weiteren Bösewicht. Muss da Frau Müller wissen, ob sie...
Das ist ja richtig, aber heute war ich nicht dabei, weil ich on air musste mit einem Tagesgespräch und solche Geschichten. Aber wir haben schon mal andere Situationen gehabt, da hat Plein was gesagt, da hast du dich furchtbar aufgeregt und ich habe das gar nicht so interpretieren und sehen können, so im Sinne von belehrend und
Frau Müller
ungehörig
übrigens,
oder
mit der ich danach gesprochen hatte, fand es auch längst nicht so schlimm, wie ich es schlimm fand.
Ja.
Ich fand auch schlimm, ich war jetzt ja neulich in einem anderen Verfahren und habe einfach gesehen, wie gesprächig Berichterstatter in unserem Fall von Dr. Neuhaus sein könnte. Frau Dr. Neuhaus hat eigentlich, außer dass sie so nett war, uns was vorzulesen und heute den, das ist bestimmt eine hochqualifizierte Frau, wir haben nur ihre Qualifikation überhaupt nicht zu hören gekriegt. Da passen die beiden Dinge für mich, der ich nun weiß Gott kein Feminist bin, aber passen sie gut zusammen. Der etwas patriarchale Richter, der Frau Dr. Neuhaus die Dias vorführen lässt und der Gabi Müller sagt, wie man am besten als hinterbliebene Mutter, Gabi ist ja nun auch noch der Mann gestorben, wie man doch in eine glücklichere Zukunft kommt, wenn man jetzt gerade Herrn Plein gehört. Das war, ist mir einfach ein bisschen... Ja, Patriarch zu viel.
Ja, ja gut, ich meine, was die Rollenverteilung angeht, haben Frau Dr. Neuhaus und Herr Plein sicherlich ihre klaren Verteilungsregeln. Du machst das, damit eben auch das Verfahren nicht so zerfasert. Weil ich glaube, könnte mir vorstellen, dass das gerade am Anfang auch eine wirkliche Besorgnis war, dass da ohnehin schon so viele Verfahrensbeteiligte und wenn dann auch noch im Gericht sozusagen alle mal was sagen, dann wird es noch unübersichtlicher, als es ist, weil wenn man so deren Kommunikation verfolgt hat, die waren sich schon einig, ne? Frau Dr. Neuers hat Dinge angeregt, aber daraufhin hat Herr Plein
also da war keine
verbalisiert. Es ist jetzt nur so, dass er das einzige Sprachrohr war. Es war jetzt nicht so, dass sie...
Nein, ich würde einfach sagen, in vielem, was Plein sagte, war Neuers drin. Das ist auch ehrlich gesagt die Rolle eines Berichterstatters. Ja. Dafür ist er da. Es gibt den Schriftführer, es gibt den Vorsitzenden. aber es, also jedenfalls in Koblenz, wo ich neulich war, da war es auch genau umgekehrt. Die Vorsitzende war eine Frau und der Berichterstatter war ein Mann. Aber sehr schnell sagte die, jetzt möchte ich mal das Wort meinem Berichterstatter geben. Und nicht der Berichterstatter hatte dem Vorsitzenden alles aufgeschrieben.
Ja. Nun ist ja irgendwie unsere Betrachtung des Gerichts nicht zwingend eine Gesellschaftskritik oder das Bemängeln von patriarchalen Umständen. Was ich noch anführen wollte, ist, dass wir uns haben sagen lassen vom Pressesprecher des Landgerichts, der wieder zurück ist, Breidi ist back sozusagen, weil der andere Pressesprecher
leider im Krankenhaus
extra fürs Love Parade-Verfahren angetreten ist sozusagen, im Krankenhaus ist. Aber es war nochmal der ausdrückliche Hinweis darauf, dass so eine ausführliche Begründung für eine Entscheidung sehr ungewöhnlich sei.
Gerade für eine Einstellung, da ist das mehr als ungewöhnlich. Ja. Wie viele Seiten?
44 Seiten.
44 Seiten.
Und es ist vielleicht für jemanden, der nicht den Atem hat für 3800 Seiten vom Gutachten, vielleicht dann doch die einfachere Lektüre, wenn Interesse daran herrscht. So. Aber
Warnung, wenn man die verkürzte Version von Herrn Richter Plan hören will, alle anderen müssen auf Herrn Gerlach und seine differenzierte multikausale Betrachtung warten. Richtig. Aber das ist sicherlich, wenn man einen Überblick haben will, ist das auch kein schlechtes Werk. Das ist eine extrem fleißige Kammer gewesen.
Die haben wirklich sehr gründlich gearbeitet.
Ich finde diese Aussage multikausal, das versendet sich alles zu geringer Schuld, weil es so viele waren, da gehe ich überhaupt nicht mit. Aber die haben sich in die Materie eingearbeitet. Das
bemerkenswert.
Ist mal klar.
Ja. Wirklich bemerkenswert. Ja. Also das, auch die Tiefe, wenn ich mir vorstelle, alleine wie ich frustriert wäre, wenn ich vor so einem Berg Akten stünde. Ich meine, die sind mittlerweile nicht mehr unbedingt haptisch da, sondern irgendwie noch schlimmer. Und auf dem Computer, wenn ich noch nie meinen Aktenordner wälzen kann, dann muss ich mir Sachen, so auch diese Begründung zum Beispiel, muss ich mir ausdrucken, damit ich das anständig lesen kann.
Unser Podcast heißt ja ein Ding Prozess zum Prozess. Da ist uns jetzt allerdings Herr Plein reingekrätscht. Zum Prozess können wir nicht mehr denken, sondern nur noch zur Love Parade selber. Also insofern müssen auch wir mal überlegen, wie genau, und da brauchen wir dann wahrscheinlich auch mehr Mitspieler, weil das da oben auf der Bühne sozusagen das Gericht uns das immer vorführt. Wahrscheinlich müssen wir dann tatsächlich Gesprächspartner und andere finden, die nicht auf einer fremden Bühne sind, sondern die zu uns auf eine gewisse Bühne kommen, um noch was darzustellen. Aber das muss man einfach mal absacken lassen und dann mal genauer gucken, hat noch irgendeiner Lust auf Love Parade?
Naja, ich meine, wir haben ja schon ein paar Ideen entwickelt und ich merke auch jetzt wieder heute nach dem Tagesgespräch auf WDR5, also es ist schon immer noch sehr präsent. Und es haben viele Menschen noch eine Beziehung dazu, zu diesem Unglück, einfach weil ihre Kinder da waren, weil sie selber da waren, was auch immer. Und es ist einmal mehr deutlich geworden, oder mir ist heute nochmal wieder deutlich geworden, ich habe wirklich von den zumindest am Anfang von den Zeugen, die wir gehört haben, ich habe nicht einen erlebt, der nicht durch dieses Unglück traumatisiert worden ist. Ja. Und zwar durch alle Instanzen, durch alle beteiligten Institutionen durch, ob die nun irgendwie bei der Polizei waren oder ob die als Ordner da waren oder ob die auch die städtischen Mitarbeiter zum Teil, die einfach durchaus da auch ihren Knacks mitbekommen haben. Und sei es, weil sie womöglich auch gefürchtet haben, sie würden irgendwann auf der Anklagebank sitzen.
So. War das das Schlusswort? Für weiß heute ja. Oder?
Ich glaube schon.
Der Prozess ist einfach zu Ende und wir haben ihn begleitet. Und wie man hier an der engagierten Diskussion merkt, hat uns das Thema längst noch nicht losgelassen. Und die Form, wie man dann ohne Prozess die Debatte weiterführt, ja, die müssen tatsächlich, glaube ich, erst entstehen, wirklich. Sie sind dialogischer, sie sind nicht, da oben passiert ein Geschehen und zwei Beobachter berichten, sondern die Beobachter werden wahrscheinlich mehr an Leute, die was mit dem Geschehen zu tun haben, Fragen drangehen müssen. Und die Fragen wird nicht mehr das Gericht stellen, Hat auch einen Vorteil.
In deiner Betrachtung auf jeden Fall.
Ja, und du musst dann die Fragen ausdenken. Da haben wir alle mehr Arbeit.
Ach, das ist mein Beruf. Sehe ich nicht so wahnsinnig problematisch. Wir müssen halt gucken, wie es sich entwickelt, auch wenn wir kriegen und wer interessant sein könnte. Weil einfach nur weitermachen um des Weitermachens willen, sehe ich jetzt nicht.